Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Es soll ja heute so ein bisschen um Wölfe und Hunde gehen. Ich würde gerne mal damit einsteigen, wenn Hundefreunde sich jetzt vorstellen würden, sie würden nicht einen Hund als Kumpantier haben, sondern sie würden mit einem Wolf zusammenleben. Wie anders sähe dieses Zusammenleben und der Alltag aus?
Tatsächlich leben sie ja mit Wölfen zusammen, weil über 95% der Gene immer noch original Wolf sind, aber natürlich kommt es auf den Rest der 5% an. Wie soll ich sagen, Hunde sind an Menschen angepasste Wölfe. Das heißt, was wir in den letzten 15 Jahren experimentell sehr klar herausbekommen haben in unserer Arbeit mit gleichartig aufgezogenen und gehaltenen Wölfen und Hunden am Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn war, dass dass sie sich nicht wahnsinnig stark unterscheiden. Es gibt ein Mosaik von Unterschieden, natürlich. Aber eigentlich sind Hunde im Ausdrucksverhalten sowas wie abgespeckte Wölfe. Und vor allem, sie haben ihr Bedürfnis, sich zu binden und zusammenzuarbeiten, und zwar mit uns Menschen, direkt vom Wolf geerbt. Wölfe haben vor allem das Bedürfnis, sich an ihre Artgenossen zu binden und mit denen zu kooperieren. Und das hat sich eben sozusagen auf uns übertragen. Also eigentlich ist das ja nicht revolutionär neu, wenn man nachschaut, was Erik Ziemen etwa in seinen klassischen Büchern schreibt. Dann spricht er von einer Doppelidentität Hund. Das heißt, die wissen natürlich, dass sie Hunde sind, aber sie sehen uns sozusagen als ihre sozialen Artgenossen an. Vielleicht auch als ihre Götter, keine Ahnung. Über die Spiritualität der Hunde weiß ich nicht Bescheid. Man sollte sich lieber nicht wünschen, mit einem zahmen Wolf leben zu wollen, weil diese kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen Wolf und Hund das Leben mit einem zahmen Wolf zum Teil schwierig machen. Wölfe sind unglaublich fein getuned in ihrem sozialen Ausdruck, sind ausdrucksstärker als Hunde. Man kann sie leichter lesen, sie verhandeln stärker. Und sie sind extrem auf Kooperation getrimmt. Darin würden sie ja sich von Hunden nicht so sehr unterscheiden, aber sie sind konsequenter als Hunde, wenn es ums Teilen geht. Einem Wolf könnte ich zum Beispiel nie, es sei denn, ich wende Gewalt an, aber das ist überhaupt nicht anzuraten, dazu überreden, dass das Frühstück auf dem Tisch mir gehört und dass wir das jetzt nicht teilen. Oder dass der Inhalt des Kühlschranks mir gehört und nicht zu gleichen Teilen ihm. Noch dazu, wo Wölfe in mancher Beziehung klüger sind als Hunde, nicht wirklich in vielen, aber zum Beispiel, wenn es um das Erkennen von Ursache-Wirkung-Beziehung geht. Wenn also ein Wolf sieht, wie ich die Kühlschranktüre öffne, dann weiß er, die Klinke öffnet die Türe und ich kann mit den Zähnen dran ziehen, dass das geschieht. Wenn ein Hund mir dabei zuschaut, weiß er nichts. Das heißt, das haben wir wirklich getestet, nicht mit Kühlschrank, sondern mit anderen experimentellen Anordnungen. Er kann vielleicht, Hunde kommen dann ganz gut mal durch Versuch und Irrtum auf sowas, aber sozusagen diesen scharfen Ursache-Wirkungszusammenhang haben sie nicht. Ein weiterer Grund, warum das Leben mit Wolf nicht wirklich ratsam ist, sie unterscheiden sich von Hunden durch eine wesentlich stärker ausgeprägte Zielstrebigkeit. Das geht aus sämtlichen unserer Tests hervor, nicht? Wenn zum Beispiel eine unlösbare Aufgabe ist, etwa ein Stück Fleisch an einem Seil ins Gehege zu ziehen, das aber draußen irgendwie festgebunden ist, dann reißen Hunde zweimal dran. Und dann schauen sie uns an und sagen, das geht nicht, ne? Ob sie uns anschauen und sagen, das geht nicht, oder dabei meinen, hilf mir, das ist in der Fachwelt noch etwas umstritten. Auf jeden Fall hören sie gleich mal auf und schauen, ob man nicht helfen kann, sozusagen. In der Wölfe tun das auch irgendwann mal, aber das kann schon einmal 10 Minuten dauern oder eine Viertelstunde, wo der Wolf hartnäckig und in der unterschiedlichsten Art und Weise versucht, dieses Problem zu lösen. Ich selber habe eine Geschichte erlebt, das war 2009, als wir unsere zweite Partie Wolfswelpen aufzogen, damals schon in Ernstbrunn, und der Aufzugsraum hatte so eine billige PVC-Boden drinnen, einfach damit
Leicht reinigen.
genau zu reinigen ist, weil Wölfe kacken und pinkeln überall rum. Sie sind auch als Erwachsene nicht stubenrein. Auch ein
Okay.
Grund, warum das Leben mit Wolf vielleicht doch nicht so lustig ist. Manchmal kommen Wolfswelpen in der Nacht, wenn man eigentlich lieber schlafen wollte, auf die witzigsten Ideen. Sie wollen spielen, und einer dieser Welpen hat begonnen, systematisch diesen PVC-Boden zu zerreißen, den man an einer Ecke begann und den Riss einfach durch Zerren immer vergrößert hat. Ich habe das getan, was man als verantwortlicher Elter heute so tut, ne? Ich habe versucht, ihn freundlich abzulenken. Ich meine, verbieten kann man Wölfen nichts. Das ist jetzt keine Ideologie, aber Wölfe werden etwas störrisch, wenn man ihnen etwas verbietet. Auch ein Unterschied zu Hunden. Ich habe versucht, ihn abzulenken, was auch gelungen ist. Wir haben dann eine halbe Stunde irgendwas gespielt. Ich glaube, wir haben gebalgt, so irgendwas. Dann habe ich mich wieder niedergelegt, und ansatzlos ging dieser Welpe wieder dazu über, dort fortzufahren, wo er geendet hat, nämlich den Boden zu zerstören. Und er hat es auch geschafft. Ich habe mich nicht durchsetzen können. Also, und man will sich auch nicht durchsetzen. Wie gesagt, ein Wolf kann man schon dominieren, aber das macht man nicht sehr oft, weil das ist das Ende jeder Kooperation. Also,
Wird das auf Dauer dann auch so sein oder sagt er sich
ja,
irgendwann, geht, versuchen wir es wieder?
wenn ein Wolf mal beschlossen hat, dass er dich nicht mag, dann ist ziemlich schwer, was dagegen zu tun. Das sind unsere Erfahrungen. Und manchmal haben Wölfe genau dieselben Vorurteile wie Hunde, und sie beschließen, sie mögen jemanden nicht, und man hat keine Ahnung warum, aber da nützen die Vermittlungsversuche dann meistens wenig. Also so ungefähr geht es. Und der letzte Grund, also es gibt noch viele andere gute Gründe, warum ich zahme Wölfe nicht als Wohnungsgefährten empfehlen kann. Der letzte Grund wäre auch ein Tierschutzgrund. Wölfe sind eher nervenschwach verglichen mit Hunden. Sie kommen mit ständigen neuen Situationen und Gegenständen nicht so gut zurecht. Das heißt, in unserer Kulturumgebung wäre es eine echte Quälerei, außer ich schränke mein Leben so ein, dass ich mich völlig 24 Stunden und mein ganzes Leben auf diesen Wolf einstelle, wäre es eine ziemliche Quälerei, den Wolf sozusagen in unserer Kulturumgebung zu halten. Wenn ich in Kanada, in Sibirien oder irgendwo ein Häuschen habe und 100 Kilometer im Umkreis wohnt niemand, dann kann ich mit zahmen Wölfen leben. Da brauche ich nicht einmal ein Gehege, dann können wir gemeinsam jagen gehen. Das ist alles super. Aber bei uns, wie gesagt, wir haben jede Menge Hunde zur Verfügung, die noch genug Wolf enthalten. Und Hunde sind im Vergleich zu Wölfen wirklich sehr, sehr gut haltbar, sehr, sehr gut anpassungswillig und anpassungsfähig an uns. Mein Gott, es wäre auch seltsam, nicht? Wir haben 35.000 Jahre Domestikation hinter uns. Da muss ja was passiert sein, nicht? Wenn jetzt Leute glauben, Wölfe wären doch die besseren Hunde, das haut so nicht hin.
Du hattest vorhin schon mal das Wort abgespeckt, auch in Sachen Verhaltensweisen genutzt. Ich habe in meiner Vorbereitung gelesen, da hieß es, Wölfe zeigen viele Verhaltensweisen, die bei Hunden nur noch angedeutet vorkommen. Und sie zeigen die klarer und strukturierter. Und das Wort unverfälschter wurde da noch genutzt, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil es ja eine Wertung mit reinbringt. Inwieweit würdest du denn der Aussage zustimmen und welche Verhaltensweisen wären das denn, wenn überhaupt?
quer durch, aber das verfälscht würde ich da nicht verwenden. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Abspecken des Ausdrucksverhaltens ja auch als Anpassung an ein Leben mit uns geschah. Nicht? Es ist das deutet darauf hin und das unterstreicht, was man eh im täglichen Leben sieht, nämlich dass Hunde uns also 24 Stunden auf uns aufmerksam sind und uns ununterbrochen genau lesen und schauen, wie wir drauf sind, während umgekehrt viele Halter nicht besonders gut sind, ihre Hunde zu lesen. Das heißt, wir haben da eine große Asymmetrie drin. Es war für Hunde seit dem Sesshaftwerden zumindest immer wichtiger, ihre Leute genau lesen zu können und drauf zu kommen, was will der jetzt, als umgekehrt. Nicht? Weil ein Hund, der nicht funktioniert, war über Tausende von Jahren also ein toter Hund im Wesentlichen.
Ja, der wird nicht gefüttert, der kriegt mehr, der.
Na ja, gut, die klassischen Schlittenhundrassen, auch die wurden nicht gefüttert. Darum jagen sie auch wie die Hölle. Das heißt, die mussten sich im Sommer ja dann selbstständig ernähren und das können sie auch sehr gut, nicht?
Ja.
Sonst, es ist das Ausdrucksverhalten und das ist, das hat sich der Erik Ziemen in seiner Dissertation in den 60er Jahren als erster wirklich sehr, sehr genau angeschaut, damals in Kiel, und hat gefunden, erstens, das Ausdrucksverhalten der Hunde ist nahezu identisch mit dem Ausdrucksverhalten der Wölfe. Also wie man miteinander kommuniziert, wenn man die Lefzen nach hinten zieht, wenn man ein freundliches Gesicht macht, wenn man manchmal die Lefzen nach oben zieht, wenn man nicht so gut drauf ist dem anderen gegenüber, etc. Diese ganzen Dinge oder Körperhaltungen etc. drüber stehen. Also da gibt es hunderte verschiedener Dinge, also sozusagen ein vollständiges Ethogramm von Hund und Wolf zu machen, ist ja durchaus aufwendig. Ziemen hat das gemacht, sollte man nachlesen bei ihm, aber es ist sozusagen ein Sammelband von Verhaltensweisen. Okay, also das ist nahezu identisch, allerdings sozusagen die Intensität ist bei Hunden geringer und auch untereinander ist man weniger klar, sozusagen also zum Beispiel das Augenspiel der Wölfe. Wenn man ein bisschen eingeschaut ist, kann man aufgrund der Augen, der Größe, ob man weiß sieht oder nicht, man kann eine Menge an den Augen ablesen. Das ist immer sozusagen die erste Botschaft, die ein Wolf schickt, wenn sich etwa die Stimmung ändert und man beginnt das zu sehen als Mensch. Bei Hunden sieht man da nicht viel. Andererseits gibt es bestimmte Dinge, die sich bei Hunden entwickelt haben, die Wölfe nicht haben, wenn wir schon bei den Augen sind. Hunde haben genau diesen stärkeren Augenbrauenheber, was sie dazu befähigt, den Dackelblick aufzusetzen, was offenbar die meisten Leute unwiderstehlich finden und da muss sofort der Leckerli rüberwachsen. Also das ist echt eine Anpassung an ein Leben mit Menschen und eine weitere Anpassung wäre natürlich das Bellen. Wölfe bellen auch, aber nur in einem bestimmten, eher aggressiven Kontext. Und die Hunde haben interessanterweise in Anpassung an ein Leben mit uns Menschen nicht das Heulen weiterentwickelt, sondern das Bellen. Grund könnte sein, Heulen ist sehr energieaufwendig. Wenn man mal zwischen zwei heulenden Wölfen gesessen ist, ist das zwar ein schönes Erlebnis, aber nachher hört man nichts mehr. Es verschlägt einem, das ist ein ungeheurer Schalldruck. Und Heulen trägt auch über viele Kilometer in bewaldeten Gebieten. Ist zwischen Hund und Mensch nicht nötig. Das rhythmische Bellen sozusagen ist wesentlich energiesparender und trägt auch über gewisse Distanz. Und Menschen sind offenbar besser, aus diesen rhythmischen Lautäußerungen Stimmungen abzulesen. Auch Menschen, die nicht mit Hunden aufgewachsen sind, erkennen ganz gut, allein am Bellen, ob der Hund jetzt einsam ist, ob er spielen will oder aggressiv einen Knochen verteidigt. Und das kann man aus dem Heulen nicht rauslesen. Das ist eine völlig andere Geschichte. Also da wären Hunde wirklich sozusagen, da hätten Hunde wirklich was Neues entwickelt. Aber sonst das gesamte Ausdrucksverhalten ist ist eher Wolf geblieben und ein bisschen weniger ausdrucksstark. Und dann gibt es natürlich Hunde, denen haben wir die Schwänze weggezüchtet, nicht? Früher hat man anderen Rassen die auch noch kopiert, aber es gibt solche, die haben natürlicherweise keine Schwänze. Oder Hunde, die haben überlange Ohren oder Hunde, denen das Gesicht zuwächst. Und solche Hunde können natürlich, also wenn der die Lefzen hochzieht, ist das vom begrenzten Informationswert für den anderen, nicht? Also da hat sich sehr viel geändert und dennoch kommunizieren Hunde, wenn sie einigermaßen gut miteinander sozialisiert sind, immer noch sehr, sehr sicher, selbst ohne Schwanz, selbst mit Hängeohren, selbst mit zugewachsenem Gesicht, gibt es kaum je einen Irrtum über die Stimmung des anderen, weil einfach diese Signale relativ redundant rüberkommen, also weil es vielfach parallel gesendet wird, nicht? Das Signal, nicht? Wie die Körperhaltung, ob der Hund gerade auf einem zukommt oder in einem Bogen, etc. etc. Also Menschen, die Erfahrung haben und Hunde, die Erfahrung mit anderen Hunden haben, die können das sehr gut lesen. Also immer noch reicht's für eine klare Kommunikation. Aber wie gesagt, Wölfe sind eindeutiger und klarer. Führt auch dazu, führt unter anderem dazu, dass man, wenn man Hunde in Gemeinschaftshaltung hält, dass es gefährlicher ist, dass eine Situation entsteht, die sehr rasch eskaliert, die sogar zum Tod eines Individuums führt. Uns ist das zu Beginn einmal passiert. Das kann einem bei Wölfen nicht passieren, weil Wölfe eskalieren, wenn überhaupt, ganz langsam. Da hat man viele Tage Zeit zu reagieren. Bei Hunden kann das von einer Minute auf die andere gehen. Das muss man einfach lernen und das muss man wissen, ja.
Aber bei Wölfen gibt es ja da garantiert auch individuelle Unterschiede. Manche, die irgendwie mehr rauferisch angelegt sind und eher
Ja.
mal draufhauen und andere, die eher zurückhaltender sind, oder?
Natürlich ein bisschen, aber sozusagen, wenn ein Wolf ist, wenn ein Wolf immer aggressiv gegen Artgenossen ist, hat er einen Dachschaden. Also solche hatten wir nicht. Wir hatten das Gegenteil. Wir hatten zwei von uns, von den 30 Wölfen, die wir Hand aufzogen, waren insgesamt zwei dabei, die haben sich dann vor Wölfen gefürchtet. Also
Vor
das
ihren eigenen
war
Leuten
ja, und
sozusagen.
das ist ein Problem, weil natürlich rechtzeitig, bereits wenn die Welpen klein sind, kommen erwachsene Wölfe rüber zum Sozialisieren. Das war schon ein bisschen kritisch und also für den Welpen. Und als wir dann versuchten, den in einer Gruppe zurückzugeben im Alter von 6 Monaten, hat es zunächst überhaupt nicht geklappt, weil er nur geflüchtet ist und da und natürlich dann auch angegriffen wurde. Wir haben dann wie du sagst, mit Geronimo einen Gruppenchef gefunden, der ein unglaublich starker Kopfwolf zwar war, er ist leider gerade gestorben, der aber nie, auch nur in Ansätzen, gegen einen anderen Wolf aggressiv war. Und dann haben wir mit ein bisschen, das gebe ich jetzt ehrlich zu, mit ein bisschen Psychopharmaka, also wir haben den armen Jungwolf, der so eine Angst hatte vor den anderen Wölfen, geholfen. Der hat insgesamt 2 oder 3 Monate eine leichte Unterstützung durch angsthemmende Medikamente bekommen. Der Geronimo als Chef im Rudel hat ihn nie irgendwie angegriffen, die anderen auch nicht. Und so hat sich das dann gegeben. Also es war für uns eine sehr erstaunliche und eine witzige Erfahrung, dass sich Wölfe auch vor Wölfen fürchten können. Aber wir haben ja auch Menschen, die sich, oder Kinder, die sich vor Erwachsenen fürchten. Gibt es ja auch. Ne?
Wenn jetzt ein erwachsener Hund auf einen erwachsenen Wolf treffen würde, die sind nicht miteinander aufgewachsen, die kennen sich nicht, verstehen die sich gegenseitig?
Die verstehen sich sehr gut. Also von der Körpersprache gibt es kein Problem. Wölfe allerdings spielen kulturell in einer anderen Liga. Also das führt dazu, auch wenn es streunende Hunde in einer Gegend gibt, Und gleichzeitig genug Wölfe, kommt es eigentlich nie vor, dass Wölfe mit Hunden hybridisieren. Das passiert nur dann, wenn sozusagen eine einsame Wölfin läufig durch die Gegend läuft und keinen Partner hat und halt dann den Herrn Schäferhund erhört oder sowas. Ne? Aber sonst ist man, wie soll ich sagen,
Ist kein Interesse da dann, oder?
doch, doch, es ist einfach eine andere Kommunikationskultur, würde ich sagen. Was nicht heißt, dass man einander nicht gut verstehen kann. Witzigerweise, wir haben immer mit unseren Privathunden aufgezogen. Die meisten waren dafür gut geeignet. Besonders die Eurasier, die sehr, sehr sozial kompetent waren in der Beziehung und nicht nur auf die Welpen losgegangen sind. Aber ganz egal, welcher Hund da jetzt in der Sozialisierung mitgewirkt hat, Wölfe sind dann lebenslang submissiv dem gegenüber, was sehr witzig ausschauen kann. Einer der Hunde, die dabei war, war am Anfang Schofis Todor. Das ist ein Dackelmischling gewesen, nur unwesentlich höher als ein Dackel, der beim Aufziehen dabei war. Und wenn dann dieser erwachsene 50 Kilo Wolf versucht hat, sich dem Todor zu unterwerfen, dann war das schon sehr seltsam. Aber so ist es. Weil Hunde sind auch geradliniger, die haben nicht so viel Skrupel im sozialen Umgang. Also daran könnte das liegen. Sonst kann für Hunde auch Lebensgefahr bestehen. Nicht? Besonders wenn freilaufende Hunde in Begleitung ihrer Menschen im Freiland auf Wölfe treffen, gibt es eigentlich keine Gefahr. Also da kennen wir keine wirklichen schlimmen Zwischenfälle, wenn der Hund alleine unterwegs ist und noch dazu vielleicht der wolfsähnliche Hund ist, ein Spitz oder sowas, und ins Zentrum eines Wolfsterritoriums kommt, dann kann es leicht sein, dass er das nicht überlebt. Ne?
Und wird da als Eindringling wahrgenommen
Ja,
und
natürlich, als Eindringlich, als
behandelt.
Konkurrent, das ist auch für Jungwölfe gefährlich, wenn ihnen das passiert. Auch die sind dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tot. Also das ist eine Situation, die man einfach vermeiden muss. Also den eigenen Hund einfach nicht streunen lassen. Umgekehrt ist es eine interessante Erfahrung. Das heißt, was halten Wölfe von Hunden? Alle unsere Wölfe sind mit unseren Privathunden aufgewachsen. Und dann haben wir bei den Leinenspaziergängen gesehen, wie sie auf andere Hunde reagieren, ne, denen man begegnet. Mehr als die Hälfte der Hunde war relativ neutral, also Wölfe war relativ neutral, vielleicht ein bisschen interessiert oder eher dazu tendiert, den wollen wir jetzt nicht treffen. Einige wenige Wölfe haben sowas wie Angst entwickelt vor Hunden. Die wollten dann nur weg. Und war eigentlich zwei, haben das Tötungsprogramm entwickelt. Also die wollten Kasper zum Beispiel, wenn der einen anderen Hund sah, wollte er hin. Und ich hätte nicht gern ausprobiert, was dann passiert. Nicht? Also der war sehr konsequent. Also was man daran sieht, mit einer identischen Art und Weise des Aufwachsens entwickeln sich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und man kann nicht einfach sagen, was passiert, wenn Wolf und Hund sich treffen. Da kann ich nur sagen, es kommt auf viele, viele Faktoren drauf an.
Wir hatten vorhin ja schon in Richtung Lernen oder Verhalten gesehen, du hattest gesagt, Wölfe sind zielstrebiger. Wie sieht es denn aus? Wie unterscheiden sich die Lern- und die Anpassungsfähigkeit von Wölfen und Hunden?
Naja, wie gesagt, die Lernfähigkeit ist bei beiden sehr gut. Vielleicht bei Wölfen sogar noch ein bisschen besser. Also Wölfe und Hunde, die als Welpen so aufwachsen, dass sie lernen, Menschen gegenüber sehr aufmerksam zu sein, die kann man dann wirklich im Gespräch erziehen. Das ist die Erfahrung mit meiner Hündin, das ist die Erfahrung mit unseren Wölfen. Denen kann man vernünftig sagen, was man jetzt will. Und zwar mit ruhiger Stimme, und das wird dann passieren oder auch nicht, nicht? Je nachdem, ob der Wolf in Stimmung ist. Wenn der Hund nicht in Stimmung ist, dann werde ich versuchen, ihn zu motivieren. Und wenn es wirklich nötig ist, wenn es darum geht, jetzt nicht über die Straße zu laufen, dann kann schon mal ein etwas schärferes Kommando kommen, nicht? Und dann weiß der Hund, das ist wirklich ernst gemeint. Beim Wolf ist das immer ein bisschen schwierig, weil Die kooperieren gerne und gut, und zwar auf Augenhöhe. Die übernehmen ganz gerne mal das Kommando. Und wenn man von ihnen was will, dann tun sie das prinzipiell einmal nicht, weil sie uns lieben. Das tun sie sowieso. Also da ist wenig Unterschied zwischen Wolf und Hund. Aber die Liebe der Wölfe, die Bindung der Wölfe an uns, äußert sich nicht darin, dass sie einfach blind das tun, was man von ihnen erwartet. Also der Wille zu gefallen ist ziemlich unterentwickelt bei Wölfen, sondern sie fragen mal, warum, was soll das? Macht es Spaß? Was habe ich davon? Also im Gegensatz zu Hunden sind Wölfe ziemlich rationale Menschen, ne?
Obwohl man ja auch schon bei den Hunden erkennen kann, je nachdem, was man da für jemanden oder für einen Hund bei sich hat, ist ja der Will to Please oder der Wille zu
Natürlich.
gefallen auch unterschiedlich stark ausgeprägt,
Natürlich,
ne?
und den Hund gibt es ja nicht, nicht. Während es weltweit einen einzigen Wolfstyp gibt, ein bisschen kleiner in Arabien, ein bisschen wesentlich größer in der Arktis. Aber Wolf ist im Wesentlichen in seinem Mindset und in seinem Aussehen Wolf. Ne? Gibt es heute über 400 anerkannte FC-Hunderassen zum Beispiel, also anerkannte Hunderassen. Und bereits in der Antike gab es unterschiedlichste Hundetypen. Und wenn man das letzte Review von der Heidi Parker, das ist die sozusagen am besten aufgestellt ist, was Hundegenetik betrifft, stammt aus dem Jahr 2017, wo sie eine ganze Latte von Rassehunden genetisch verglichen hat mit Wölfen von rund um die Welt sozusagen. Und der Befund war relativ klar. Natürlich sind die Wölfe genetisch einander relativ ähnlich, obwohl die genetische Variabilität innerhalb der Wölfe größer ist als innerhalb der Hunde. Und dann, wenn man die Hunderassen sich anschaut, dann gibt es welche, die sind genetisch relativ wolfsähnlich. Da gehören, also wohlgemerkt, wir sprechen von diesen 5%, ja. Da gehören etwa die Spitze dazu, da gehören die ursprünglichen Windhunde, wie die Salukis und die afghanischen Windhunde dazu. Das sind praktisch Wölfe in anderer Form. Und auf der anderen Seite gibt es Hunde, die sind genetisch sehr weit weg von Wölfen. Also das wären etwa die Molosser, das wären diverse Terrier etc. Also alle jene Hunde, die wirklich sich gut eignen für bestimmte Arbeitsbereiche, sind in der Regel genetisch relativ weit weg vom Hund.
Vom Wolf oder ja.
Entschuldigung, vom Wolf, Spitze, Eurasier etc. sind natürlich tolle Hunde, aber wenn man einen wirklich gut trainierbaren Hund haben will, sucht man sich vielleicht eine andere Rasse. Nicht? Spitze, also genetisch wolfsähnliche Hunde, das hat schon die Feddersen-Petersen, die Dorit Feddersen-Petersen gut dargestellt, sind von der Trainierbarkeit eher weniger gut, dafür sind sie besser im Problemlösen und im Mitdenken. Border Collies sind hervorragend trainierbar, aber nicht immer die wiefsten. Entschuldigung. Also wief, was jetzt sozusagen selbstständiges Problemlösen betrifft. Ne? Also das ist ein Trade-off. Da braucht man aber jetzt nicht beleidigt sein als Hundehalter. Es kommt immer darauf an, was man will. Nicht? Wenn ich einen selbstständigen Wächter für meinen Bauernhof will, dann versuche ich vielleicht immer noch den guten alten Wolf spitz zu kriegen. Wenn ich einen Hund für Agility haben will, dann ist der Wolf spitz natürlich völlig ungeeignet. Ne?
Dann geht man eher Richtung Sheltie und Co. oder
Ja,
ja,
was sich
das mehr.
halt schnell bewegt. Nicht?
Ja.
Interessanterweise übrigens haben wir immer wieder, wir hatten in Tirol Landesmeister in Agility bei den Eurasiern. Das sind halt Halterinnen vor allem, die gern Agility machen. Und dann gibt es immer wieder Eurasier, die sind sehr, sehr gut motivierbar. Die sind langsamer wie alles andere, machen aber auf ihrem Lauf nie, also selten Fehler.
Die sind sehr akkurat, sind
Die sind
Perfektionisten.
sehr genau, die sind nicht einfach sozusagen, die haspeln das nicht einfach runter. Ja, und so kommt es, dass die gelegentlich sogar gewinnen. Also,
Ja, warum auch
aber das
nicht?
sind die Unterschiede und das muss man ein bisschen im Kopf haben. Das ist nicht absolut. Wir haben momentan eine Eurasierin, an der ist ein bisschen ein Border Collie verloren gegangen. Die will arbeiten und ist unglaublich aufmerksam und Unglaublich, nicht? Das habe ich noch nie erlebt mit Eurasien, aber das gibt es dann eben auch, nicht?
Ja, es hat halt nicht jeder seinen Standard-Rassebuch-Beschreibungstext gelesen, wie er denn
Genau.
so zu sein hat.
Genau.
Bei Hunden oder bei vielen Hunden ist ja das Thema Leckerli eine ganz coole Sache. Die finden Leckerlis oder die finden über Futter bestätigen, finden die super, machen sie von allein alle möglichen Tricks, wenn sie die Idee sehen, dass sie da vielleicht was kriegen. Ist das bei Wölfen ähnlich? Sind die da auch über Futter so gut motivierbar und sind die da so Leckerli-Fetischisten oder sind die da nicht ganz so drauf?
Doch, doch, Wölfe sind exzellent futtermotivierbar und da haben wir viel profitiert davon. Du kannst dann Wolf relativ satt füttern. Ich spreche jetzt von 2, 3 Kilo Fleisch oder so. Das ist ein Wolf nicht wirklich. Also man kann ihn vollladen mit bis zu 10 Kilo Fleisch.
Wahnsinn.
Nur dann kann man ihn für 3 Tage vergessen. Weil dann liegt er irgendwo und schläft und furzt.
Ja, da ist er mit Verdauen beschäftigt,
Ja,
ganz klar.
natürlich. Aber sozusagen, man kann, und das machen wir auch, das heißt, wir haben nie mit wirklich hungrigen Tieren gearbeitet, sondern das bringt auch nichts, weil die sind dann so durchgedreht und dann so auf Fressen fixiert, dass sie nicht mehr bereit sind zu denken, sondern wir haben mit ganz normal gefütterten Wölfen und Hunden gearbeitet und bei Wölfen fällt auf, auch wenn sie einigermaßen satt sind, sie machen für ein Stück Trockenfutter immer noch alles. Das heißt, Wölfe fressen alles, mit Ausnahme von Stahl, Beton und Glas, und selbst Mehl, Pizzareste, also an Wölfen. Also, wenn man Wölfe kennt, weiß man, wo die Labradors herkommen, ne? Also, allerdings vertragen sie es nicht. Also wenn die Nahrungszusammensetzung nicht stimmt, das braucht Fleisch, Knochen, Gedärm und Haut. Wenn das nicht stimmt, dann bekommen Wölfe Durchfall. Also mit Standard-Hundefutter sind sie nicht zu ernähren. Warum wissen wir auch? Weil sich die Hunde im Verlauf der letzten 10.000 Jahre an uns angepasst haben, auch in der Ernährung. Das heißt, Hunde sind wesentlich besser im Verdauen von Stärke, etwa von Getreideprodukten, als Wölfe. Das heißt, Wölfe fressen alles, aber sie vertragen nicht alles. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Wölfe sind immer sehr futtermotiviert. Übrigens interessant, wir haben Akshay Rao, ein Dissertant, der ursprünglich aus Indien kam, wo er mit Straßenhunden gearbeitet hat, hat sich 3 Jahre bei uns damit vergnügt, die Nahrungspräferenzen von Hunden und Wölfen zu vergleichen, was für unsere Arbeit wichtig war, weil bei uns gibt es ja für die Arbeit, für bestimmte Aufgaben für Wölfe und Hunde entweder Trockenfutter oder kleine Fleischstücke, am Anfang sogar Käse, bis wir drauf kamen, dass Käsebelohnung für Wölfe lebensgefährlich ist, sagte ja keiner, weil sie wirklich sowas wie Magenlähmung bekommen. Für Hunde ist das unproblematisch. Egal, aber auf jeden Fall arbeiten wir mit Futterbelohnung und da mussten wir natürlich wissen, ob bestimmte Belohnungsarten oder bestimmtes Futter für Hunde und Wölfe unterschiedliche
Wertvoller, ne?
Wertigkeit hat, mo unterschiedliche Motivation. Und das war der Grund, warum Akshay das genau untersucht hat und rauskam, nichts. Also wirklich, er hat 3 Jahre lang alle möglichen Cafeteria-Versuche etc. gemacht und die eindeutige Aussage ist, die Nahrungspräferenz der Hunde hat sich im Vergleich zu den Wölfen nicht verändert. Das bedeutet für Hundehalter Vorsicht, weil der Knochen, den ich ohne Problem einem Wolf geben kann, der hat kräftigere Gebisse und eine bessere Verdauung. Sollte ich meinen Hund vielleicht nicht geben, auch wenn er ihn gern hätte. Weil sonst kriege ich gespaltene Zähne und vielleicht stärkere Verletzungen. Ne? Also, und womit manche Hundefutterfirmen Reklame machen, nämlich oder Werbung machen, nämlich unser Futter entspricht dem, was der Wolf frisst. Ja, schön, aber das ist für Hunde nicht mehr wirklich relevant, weil Hunde sind in der Ernährung her, also das, was sie vertragen und was sie gut vertragen, keine Wölfe mehr. Ihre Präferenzen allerdings haben sich nicht verändert. Also Futterbelohnung bei der Arbeit funktioniert bei Wölfen gut. Was bei Wölfen, vor allem bei erwachsenen Wölfen, überhaupt nicht funktioniert, ist Spielzeug. Das interessiert sie überhaupt nicht. Ne?
Ah,
Sie
okay.
sind schließlich erwachsen. Was soll das nicht? Ja. Also
Bedeutet
keine.
das im Umkehrschluss, dass Hunde, ich will jetzt nicht sagen kindlicher sind, aber dass die sozusagen auf einer früheren Stufe bleiben, auch wenn sie ausgewachsen sind vom Körper und vom Gehirn her, weil es gibt ja doch genug erwachsene Hunde, die gerne spielen.
Ja. Tun erwachsene Wölfe zum Teil auch. Es kommt ganz auf den Kontext drauf an. Aber bei erwachsenen Wölfen sind es da mehr Sozialspiele. Ne? Da will man eher testen, wie ist der andere drauf? Oder es gibt eine leichte Spannung in der Gruppe, die zerstreut man, indem man ein Spiel beginnt, sowas. Also es ist nicht so, dass erwachsene Wölfe überhaupt nicht spielen würden, aber selten. Und wir auch Studierende bei uns haben das untersucht. Es ist vollkommen klar, wer bei Erwachsenen das Spiel beginnt. Das sind immer die Subdominanten. Das heißt, es geht immer darum, einen Rang hohen mit reinzukriegen. Rang bedeutet bei Wölfen nicht so viel, wie man vielleicht glaubt, aber es gibt's. Und es geht immer beim Spielen sozusagen den Rang hohen zu beteiligen, und ja, daher Spiel hat eine eminent soziale Funktion. Aber im Prinzip stimmt's, also das stimmt nicht nur für Hunde, sondern das hat man schon sehr lange postuliert. Schon unsere Altvorderen wie Konrad Lorenz und Leute vorher haben gesagt, dass domestizierte Tiere im Vergleich zu Wildform unter anderem nie ganz erwachsen werden. Dass sie sowas wie ein neotenes Verhalten hätten. Also dass sie sich ihr kindliches Gemüt sozusagen bis ins Erwachsenenalter behalten. Und das stimmt für Hunde bis zu einem gewissen Grad. Und auch da wieder hängt's natürlich von der Genetik und von der Haltung ab. Also eher genetisch wolfsähnliche Hunde haben das nicht so ausgeprägt, andere wiederum behalten das, nicht? Also mein Gott, manche Terrier und andere Hunde sind verrückt danach, hunderte Male am Tag einem Bällchen nachzujagen. Kann richtig zur Sucht und zum Problem werden.
Ja,
Nicht?
ja.
Sowas hätte man mit einem Wolf oder einem Eurasier nie im Leben. Nicht? Ja, das sind weder Wölfe apportieren nicht wirklich zuverlässig, Eurasierspitze tun das auch nicht. Nicht? Also,
Die sehen den Sinn dahinter nicht so wirklich.
das ist eine Komponente von verjugendlichtem Verhalten, und auch wie soll ich sagen, auch diese Bereitschaft, sich lebenslang stark an Menschen zu binden, hat auch so eine Komponente. Nicht? Es ist aber früher sozusagen, früher war die Idee dominierender im Raum. Heute ist es eher ein bisschen verschwunden, weil man die konkreten Merkmale von Hunden und Wölfen sich anschaut und nicht jetzt sagt, okay, das ist jetzt jugendliches Verhalten und die werden nicht erwachsen. Ne? Also das ist ein bisschen eine schwierige Behauptung geworden. Es gibt Hinweise in der Richtung, aber ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtiger, als vielleicht noch vor 50 Jahren Leute waren. Ne?
Du hattest schon das Wort Rang erwähnt und da habe ich dann sofort an häufige Missverständnisse oder Mythen über Wölfe und Hunde gedacht, weil man sieht online teilweise diese Fotos, da ist ein Wolf vorne und ein Wolf ist hinten und dann sind welche dazwischen und dann wird davon Alpha und hier und da und überhaupt geredet. Was sind denn so mit die häufigsten Missverständnisse oder Mythen, die dir über Wölfe und Hunde begegnen? Und ist an denen was dran oder sind die völliger Mumpitz?
Also was man da an Freilandaufnahmen oft hat, das ist schlicht und einfach Arbeitsteilung. Ne? Dass erfahrene Wölfe vorangehen bei der Jagd etwa, oder es ist taktisch die Arbeitsteilung. Was jetzt Dominanz und Rangstruktur betrifft, so ist die wesentlich weniger ausgeprägt, als viele Leute glauben. Es war unter anderem auch die langjährigen Freilandbeobachtungen vom Herrn Günter Bloch. Wie gesagt, insofern war er wirklich sehr wichtig, als er in seinen langjährigen Beobachtungen von Wolfsrudeln gezeigt hat. Oder er hat jahrelang da nie wirklich aggressive Verhaltensweisen im Rudel gesehen. Wenn es kracht zwischen Wölfen, dann immer zwischen Rudeln. Also wenn Wolf Wolf tötet, das kann auch passieren, dann zwischen den Rudeln. Aber nie innerhalb der Rudel. Was aber nicht ganz repräsentativ ist für Wölfe in Gefangenschaft. Selbst wenn wir große Gehege haben, am Wolfsforschungszentrum sind die Gehege zwischen 3 und 5.000 Quadratmeter groß, also erheblich groß für eine Handvoll Wölfe. Und dennoch kommt es immer wieder vor, dass es zu erhöhten Spannungen kommt und dass man Wolf rausnehmen muss, weil ein Zaun da ist. Wäre der Zaun nicht da, dann würde der Wolf vermutlich
Abwandern.
abwandern. Das heißt, es ist eine, sozusagen, es ist eine Fehlinformation, dass man glaubt, Wölfe hätten eine besonders strikte Hierarchie. Das hat ja ganz witzige historische Wurzeln. Ne? Die Gefangenhaltung von Wölfen, in der Gefangenhaltung von Wölfen sieht man ja immer wieder, wenn man nicht aufpasst, dass es so einen, dass die Niederrangigen verletzt werden oder sogar getötet. Das ist nicht normal, Wolf. Das ist eine Fa in der Verantwortung des Wolfshalters. Das darf eigentlich nicht passieren. Und man hat geglaubt, aha, Wolfsverhalten, das können wir jetzt als Template, als Vorbild für Hundeverhalten hernehmen, weil Hunde stammen ja von Wölfen ab. Und dann hat man gesehen, dass unter Gefangenschaftsverhältnisse in Gehegen relativ steile Dominanzhierarchien auftreten, dass die Ranghohen oft relativ aggressiv gegenüber den Rangtiefen sind. Und dann hat man gefolgert, aha, ich muss meinem Welpen regeln, mäßig das Nackenfell schütteln und Schnauzenbiss machen etc., sonst wird er eines Tages übermütig und wird mich dominieren und wird mich angreifen, sozusagen. Da klappt die Dominanzbeziehung dann zwischen Mensch und Hund nicht mehr. Und das ist ein vollkommen blödsinniges Missverständnis. Das braucht man natürlich nicht. Was man mit einem Welpen braucht, ist Aufmerksamkeit und liebevolle Konsequenz, das schon und ein kooperatives Verhältnis. Das muss man schulen, dann braucht man diese Dominiererei, diese altmodische nicht mehr. Höhepunkt hatte das ja in der Nazizeit, nicht? Die Lieblingshunde vom Adolf Hitler waren deutsche
Ja,
Schäferhündinnen
Blondie und
vor
Co.
allem. Ja. Und das Zuchtideal des Freiherrn von Stefanitz, also dem im 19. Jahrhundert die Zucht der Schäferhunde, der deutschen Schäferhunde eingefallen ist, war ja auch sehr klar, nicht? Also treu, zäh und überhaupt,
Ja, der war ja auch aus dem
nicht?
militärischen
Ja.
Umfeld, ja.
Und im Hintergrund war immer die Idee, dass Wölfe eine Führergemeinschaft sind. Ne? Davor steht der Leitwolf und der sagt den anderen, wo es lang geht. Und wenn die nicht parieren, dann beißt er sie. Und das ist ein völlig falsches Missverständnis. Das war sozusagen eine Nazi-Ideologie, die ins Hundewesen eingeflossen ist und die, das muss man kritisch sagen, gelegentlich heute noch anzutreffen ist. Nicht? Also dieser Führerkult, wenn man schon zu Hause nichts zu sagen hat oder im Betrieb, wird man entweder Chef im Briefmarkensammelclub oder zumindest ein Chef des eigenen Hundes. Nicht? So ungefähr.
Ja, nee.
Also ich war jetzt ein bisschen böse, aber
Ihr versteht, was wir meinen.
prinzipiell haben Wölfe im Freiland oder Wölfe generell eine sehr flache Dominanzhierarchie. Es gibt eine, allerdings ist es hauptsächlich das Anerkennen der Kompetenz der Älteren durch die Jüngeren. Die Jüngeren, die im Freiland meistens die Kinder des reproduzierenden Paares sind. Also da lehnt man sich natürlich nicht auf. Sollte einer der beiden Paarpartner verloren gehen, was leider durch illegalen Beschuss, besonders in Österreich, aber auch in Deutschland zunehmend passiert, dann wird der durch ein Rudelmitglied ersetzt. Also in dem Fall kommt es dann zu Inzest. Da haben Wölfe keine große Barriere, aber im Normalfall passiert das nicht, weil die Jungwölfe abwandern und in der Ferne dann wieder einen Partner aus einem anderen Rudel treffen. So ungefähr geht das. Und wie gesagt, innerhalb des Rudels wird eigentlich wirklich komplex kooperiert, aber Auseinandersetzungen gibt es höchstens mal um ein Hirschbeinchen und das ist sofort wieder vorbei, nicht? Wegen eines Happens Fleisch zerstört man sich nicht die wertvollen sozialen Beziehungen, die man
Ja.
zu den Rudelnachbarn hat. Also flache Hierarchien und ähnlich flache Hierarchien können wir auch mit unseren Hunden leben. Selbstverständlich bereiten wir das Umfeld für unsere Hunde, in dem sich die Hunde dann bewegen. Und selbstverständlich dürfen unsere Hunde gelegentlich auch eigenständige Entscheidungen treffen. Sollten sie sogar. Man sollte möglichst viel unternehmen ohne Leine. Also dass der Hund lernt, verantwortlich und eigenständig zu handeln. Aber sozusagen, man braucht sich man braucht jetzt keine ärgeren Disziplinierungsmaßnahmen. Gelegentlich mal bei meinen Junghündinnen war das immer so, dass die natürlich anfangs interessiert waren am Feldhasen, aber da hat es eigentlich gereicht, dass ich ihnen klar mitgeteilt habe, dass ich das nicht will, dass sie aufgehört haben damit, was nicht bei allen Hunden geht, nicht? Bei einem Husky hätte ich mir wahrscheinlich die Zähne ausgebissen.
Ja, bei dem Husky, bei dem Saluki, bei solchen Typen,
Ja,
da ist
klar.
das.
Aber wie gesagt, das gelegentlich muss man Grenzen setzen. Man sollte vor allem keine Regeln aufstellen, die man dann nicht einhält. Man sollte zum Beispiel Junghunden nicht einfach irgendwas hinterherbrüllen. Man sollte immer schauen, wenn man etwas vom Hund will, dass man zuerst die Aufmerksamkeit des Hundes hat, Augenkontakt und dann wird kommuniziert und nicht umgekehrt. Also man verliert sehr rasch sozusagen den Respekt seines Hundes, indem man sagt, Sitz, Platz, Leckerli, ach was, und jetzt lauft er auch noch davon, ist eh egal, nicht? Also, wenn das laufend passiert, wird man mit seinem eigenen Hund ein Problem kriegen, das man auch durch Nackenfellschütteln nicht wieder hinbekommen wird, nicht?
Ist es denn bei den Wölfen auch so, dass die uns, also bei denen, die ihr aufgezogen habt mit den Hunden zusammen, konnten die Menschen oder können die Menschen genauso gut lesen?
Ja, das nehme ich an. Also wir haben das nicht offiziell getestet. Es ist für Hunde, da gab es ein paar Arbeitsgruppen, die es gut getestet haben, für Hunde sehr klar, dass sie unsere Mimik und Körpersprache lesen, interpretieren und sich danach richten. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die sehr früh sozialisierten Wölfe, wir haben ja die Welpen mit dem Alter von 10 bis 12 Tagen bekommen, dass die das nicht ebenfalls konnten. Offiziell getestet haben wir es nicht.
Bei den Wölfen und wildlebenden Kaniden, die es gibt. Es gibt ja den Grauwolf. Ist es dann korrekt, dass der Grauwolf eben noch in Unterarten aufgeteilt wird und dann zum Beispiel Timberwolf oder Polarwolf, iberischer Wolf, indischer Wolf, äthiopischer Wolf da dazugehören? Und ist der rote Wolf, der Canis Rufus, ist der ein Wolf? Weil so wie ich das gesehen habe, sehen den ja nicht alle als Wolf. Also was ist Wolf und was ist kein Wolf?
Das meiste, was als Unterarten sozusagen in Google aufscheint, sind tatsächlich Unterarten. Ich würde mich da aber nicht sehr gern drauf einlassen, weil als Zoologe sehe ich, dass sogar, also es gibt drei wirklich gute Arten in der Gattung Canis. Das ist Schakal, das ist Kojote und das ist Wolf. Und alle drei Arten sind fruchtbar miteinander kreuzbar. Das heißt, die entstehenden Nachkommen sind ebenfalls wieder fruchtbar. Das bedeutet, dass sie genetisch überhaupt nicht weit voneinander weg sind. Wahrscheinlich weniger weit voneinander entfernt, als damals Neandertaler und Homo sapiens waren. Wenn man jetzt den Wolf selber betrachtet, dann sieht man eine ganze Menge unterschiedlicher Ökovarianten. Es geht von den 12 bis höchstens 15 Kilo schweren Wölfen der arabischen Halbinsel bis zu 70 Kilo schweren Wölfen in der Arktis. Also da hat man einen gewaltigen Range. Die sind auch nicht alle ganz so sozial. Je geringer die Nahrungsdichten, umso einzellebender sind. Es gibt Erst vor wenigen Jahren wurde genetisch klargestellt, dass der sogenannte ägyptische Schakal, das ist ein Kanide, der in geringen Dichten in der Sahelzone wirklich vom Atlantik bis ans Rote Meer lebt, kein Schakal ist, sondern das ist der afrikanische Grauwolf. Die Unterarten, die du aufgezählt hast, die kann man, also mit dem Begriff Unterart habe ich immer ein Problem. Das
Okay.
sind Öko-Varianten, würde ich sagen, lokale Anpassungen. Äthiopischer Wolf ist genetisch was anderes. Der ist ziemlich weit weg vom Grauwolf. Und Rotwolf, meinst du den im Südosten der Vereinigten Staaten?
Keines Rufes, ja.
Ja,
Ja, doch, ja.
der hat sich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, schon vor einiger Zeit als Hybrid zwischen Schakal und Wolf herausgestellt. Wie überhaupt die nordamerikanischen Wölfe relativ viel Hybridisierung mit Schakal haben. Und zwar, je weiter östlich am nordamerikanischen Kontinent, Entschuldigung, Schakal, Kojote natürlich. Je weiter östlich am nordamerikanischen Kontinent, desto mehr Kojote ist drinnen. Kann man so erklären, dass vor circa 20.000 bis 40.000 Jahren, also Wölfe sind auch noch nicht ewig, die modernen Wölfe sind auch noch nicht ewig in Nordamerika. Vor 20.000 bis 40.000 Jahren drangen die modernen Wölfe von Sibirien her über Beringia, dieser Kontinent zwischen Sibirien und Alaska, nach Nordamerika herein. Und sozusagen an der Spitze des Vordringens gab es immer wenig Wölfe. Und diese wenigen Wölfe sind relativ oft auf Kojoten getroffen und haben sich dann auch mit Kojoten gepaart. Wären Hunde dort gewesen, hätten sie Hunde genommen. Ne? Und daher sozusagen im Westen haben wir so gut wie keine Kojoteneinmischung, im Osten hat man relativ viel. Manche Leute behaupten, dass man es im Verhalten merkt. Also wir hatten zumindest, wir haben mit drei Hudson Bay Wölfen gearbeitet. Das ist ein Mischgebiet im Osten zwischen Timberwolf und arktischen Wolf. Das sind im Prinzip weiße große Wölfe, die kaum irgendeine Scheu vor Menschen zeigen. Jetzt, wenn sie ein bisschen sozialisiert sind und was man anfangs für angenehm hält, stellt sich hinterher als ziemlich unverschämt raus. Also die waren ziemlich rotzige, ziemlich unverschämte Typen, die nicht die, wie soll ich sagen, angenehm vornehme Zurückhaltung der Timberwölfe hatten. Wir sind mit ihnen gut ausgekommen, aber das musste man wissen. Wir waren dann auch zurückhaltend, Besucher mit ihnen in Kontakt zu bringen, weil sie leicht mal übergriffig wurden. Also, aber sozusagen, wir haben unsere Stichprobenanzahl diesbezüglich ist begrenzt. Nicht? Ob das aussagekräftig ist bezüglich des Wesens von Wolf-Kojote-Mischlungen, weiß ich nicht. Aber Kojoten kann man auch Hand aufziehen. Unsere Kollegen in Wolfspark Indiana haben das zum Beispiel getan und mit Wölfen verglichen. Und mit denen ist ein bisschen heikler umgehen, die verhalten sich eher nach dem Motto, zuerst beißen und dann fragen. Nicht? Während Wölfe überhaupt nicht dazu neigen, einem zu schnappen oder zu beißen.
In Deutschland und darüber hinaus, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es ja auch mittlerweile Goldschakale.
Viele.
Sind Wolf und Goldschakal in Deutschland in den gleichen Gebieten unterwegs? Begegnen die sich einander oder ist das eher so
Ja,
andere
zunehmend.
Nischen?
Also in den letzten Jahren gab es eine ganz starke Ausbreitung vom Osten her. Also Balkan bzw. Rumänien, östliches Ungarn etc. Haben die ganz starke Goldschakal-Populationen. Also Jäger sagen alle, das sei ein Problem. Möchte ich mich nicht dazu äußern. Vor ungefähr 10 Jahren waren die ersten in Österreich. Und in der Zwischenzeit gibt es Goldschakalnachweise bis rauf aufs Nordkap. Also es gab eine ungeheuer rasche, fast lawinenartige Ausbreitung über Europa. Sehr oft bemerkt man die nicht, bis ein Schakal auf der Straße überfahren wird, weil sie ein wesentlich heimlicheres Leben führen als Wölfe. Noch immer heimlicher als Wölfe, aber und sie fallen auch kaum auf, weil sie selten eigentlich Schafe, Lämmer oder Rehe nehmen, ne? Sie haben ein unglaubliches Nahrungsspektrum von Mais über Kräuter, über Mäuse. Also alles, was irgendwie für Menschen genießbar ist, das nehmen die Schakale auch. Sie sind keine so spezialisierten Jäger wie die Wölfe. In Wolfsgebieten, also eigentlich kontrollieren Wölfe relativ effizient andere Vierbeiner, also andere Kaniden, sprich Rotfuchs und Goldschakal. Das heißt, dort, wo es genügend Wölfe gibt, wo also die Wölfe ihre Territorien eingerichtet haben, sollte es davon weniger geben. Das sind wesentlich effizienter im Kontrollieren dieser Tiere als menschliche Jäger. Und das ist einer der Mechanismen, warum in Wolfsterritorien, in Wolfsgebieten die Diversität, die Vielfalt an Kleintieren wächst. Andererseits scheint es von den Verhältnissen abzuhängen. Es gibt, ich glaube, das war irgendwo im Piemont, wo die Rotfüchse, die Goldschakale und die Wölfe ganz einträchtig miteinander vorzukommen scheinen. Also wo man innerhalb von wenigen Tagen alle diese Tiere auf derselben Wildkamera hat, ne? Aber im
Wahnsinn.
Wesentlichen scheinen Wölfe die zu kontrollieren. Und daher ist es ein Fehler, wenn man Wolfsterritorien nicht zulässt, weil ähnlich wie in Nordamerika die Kojoten sich deswegen so stark ausgebreitet haben, das war einer der Gründe, weil die Wölfe fehlen, sollte man darauf achten, dass man genügend Wölfe hat, weil Schakale unter Umständen lästiger werden können für Bauern, für Viehhalter als die Wölfe selber. Gut, wunderbar. Dann danke ich für das Gespräch. Wünsche noch viel Freude am Beruf und mögest du einen Chef haben, der dann nicht laut ist, wenn es gerade stört.
Dankeschön und einen schönen Nachmittag und Abend.
Ciao, alles
Tschüss.
Gute.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.